Es geht nicht an und deswegen jetzt.
Fantastisch. Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen. Es ist immer ein Akt mit mir und diesem Knopf. Ich verstehe es nicht. Tja. Ich mag mich nicht.
Das will irgendwie nicht zusammenkommen, ne?
Nee, vielleicht muss ich einfach weiter links drücken. Ich glaube, das war der Trick.
Tja. Okay, weiter links.
Ich werde diese These nächste Woche nochmal testen.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Special-Ausgabe. Mhm. Wir sind heute mal wieder philosophisch unterwegs. Wir werden über Schelling reden, der viele interessante Sachen gesagt hat, finde ich.
Ja.
Durchaus auch nicht unwichtig war. Leider meiner Ansicht nach im Gegensatz zu Hegel und Fichte so ein bisschen so ein Schattendasein fristet. Ich finde ihn aber besser als diese anderen beiden da. Also.
Ja, es hat mich total gewundert, dass ich den vorher noch überhaupt nicht kannte, obwohl er ja so einflussreich war in der Ecke der Geschichte, der Philosophiegeschichte. Mm. Ja. Mir wurde natürlich auch sofort klar, wie du ihn gefunden hast. Nein, weiß ich nicht, wie du ihn gefunden hast, aber er scheint ja quasi in einer Linie mit Spinoza zu stehen.
Ja, durchaus. Durchaus. Nicht mit ein bisschen was dazu quasi. Also
ja, genau.
Die Knuffigkeit finde ich schön. Auch wenn es nicht immer so richtig, es hat nicht auf allen Ebenen funktioniert, aber der Versuch ist schnuffig. Also so geniehaft wie er nun mal war, hat ja nicht immer alles, ist ja auch nicht, also aus heutiger Sicht, ne, ist ja klar. Damals konnte man ja auch noch nicht alles wissen und konnte man dementsprechend, hatte man auch mehr Freiheit, Dinge zu unterfüttern sozusagen, ohne sie wissenschaftlich absolut belegen zu müssen, so wie man das ja heute immer machen muss. Das konnte man damals halt einfach auch nicht, ne? Sehr klar. Und das war schon
ja,
so.
Und auch heute sind ja noch genug Sachen, die philosophiert werden, die sich noch nicht beweisen lassen. Also
klar.
Das ist aber weniger bestimmt. Ja.
Die Rolle hat sich geändert. Die Rolle der Philosophie hat sich komplett geändert. Heute ist die Philosophie dafür da, Dinge einzuordnen, die andere WissenschaftlerInnen herausfinden. So, ne? Also irgendwelche Fakten, die wir kennen, die wir oder kennenlernen, die neu für uns sind, da ist dann die Philosophie dafür da, das irgendwie einzuordnen. Das ist ja früher nicht so gewesen. Früher war die Philosophie die Wissenschaft, TM. Hm. So. Ne? Das war ja das Gegenteil von Religion immer. Eigentlich. Also Philosophie hat ja die Welt erklärt. Und zwar insgesamt, also sowohl physikalisch, da gehörte ja alles rein.
Also, ja, physikalisch, ethisch.
Genau.
Und auch naturwissenschaftlich.
Genau.
Teilweise.
Genau. Ja, genau. Und das hat sich halt komplett geändert. Und dann haben sich da immer mehr Sachen von abgespalten, von der Philosophie. Und die Soziologie ist im Grunde auch nichts anderes als eine Abspaltung davon. So gesehen. So Gesellschaftsforschung und so, das ist eigentlich auch früher mal alles philosophisch gewesen.
Ist ja auch weiterhin ein Objekt der Philosophie.
Sicher, ja. Auf jeden Fall. Nee, da hat schon zwei, drei Dinge richtig gemacht. So. Ich glaube, ich bin auf den gekommen, weil ich mal wieder irgendwo gelesen habe, dass er kein Antisemit ist.
Und dann werde ich hellhörig. Das ist schon mal ein guter
Eigenschaft. Genau. Ja. Das ist so selten und so außergewöhnlich, dann werde ich so hellhörig und denke so, ach guck mal, mit dem beschäftigst du dich mal. So. Meistens kommt das so. Also auch dahingehend ist er das komplette Gegenteil von Fichte. Der ja ein begnadeter Antisemit war, ne? Also. Naja.
Tja. Ja, den Namen habe ich sehr häufig gehört und gelesen.
Stimmt.
Im Kontext.
Ja, und Hegel auch, ne? Also
die drei. Hegel, Hölderlin.
Genau.
Kant.
Auch. Ja, genau. Spinoza halt.
Ja.
Ja. Richtig. Bisschen Schopenhauer, der ja noch ein bisschen danach kam. Da hat er auch einiges vorweggenommen. Der Wille kommt bei ihm ja auch schon vor. Ganz interessant. Also. Scheint ein ziemlich cooler Typ gewesen zu sein, auf jeden Fall, insgesamt so.
Und sehr, sehr talentierter.
Jo.
Also mit 23 Professor werden, muss man erstmal machen, auch in der Zeit.
Vor allem in der Zeit.
Ja.
Das ist schon echt nicht ohne. Ja, tja. Also insgesamt schon, ja, so bin ich, glaube ich, da drauf gekommen. So habe mich ein bisschen mit beschäftigt und dachte, ach, guck mal, das ist ja gar kein typischer Idealist. Das ist ja interessant.
Ja, diese verschiedenen Formen von Idealismus, da steige ich noch nicht so ganz durch. Ich weiß nicht, ob wir das heute
können. Ja, das ist einfach. Ja.
Okay, gut. Ja, alles
klar. Das ist relativ einfach. Eigentlich ist er gar keiner. Also er ist in der Zeit gewesen, und aber die typischen Eigenschaften hat er, bringt er eigentlich gar nicht mit, weil er eigentlich genau das nicht sagt, so was die eigentlich sagen oder was der Idealismus eigentlich gerne mag. Das macht ihn ja eigentlich relativ sympathisch. Aber da können wir dann ja in der Sendung nochmal drauf eingehen. So, außerdem haben wir den zweiten Silvaner heute hier. Und ich hoffe, der gemundet dir ein bisschen mehr. Wobei der andere hat dir dann hinten raus ja doch auch ein bisschen gemundet, ne?
Ja, doch schon. Also er war auf jeden Fall sehr trinkbar.
Ja, ne?
Auch wenn ich wahrscheinlich nicht ihn freiwillig nochmal selbst kaufen würde, er war doch durchaus trinkbar, ja.
Dieser Fruchtkorb ist voller und dicker, finde ich, wenn man so mal dran riecht.
Ja.
Und buttriger. Kann ich nicht anders beschreiben.
Na, ich weiß, was du meinst. Doch, doch.
Fast schon so Chardonnay. Und das, wir haben es hier mit dem Ortswein zu tun. Also nicht mehr mit dem Gutswein. Also der Gutswein wäre ja quasi der Single Malt, wenn man so will. Also das ist dann von einer Distillery, von einer Winzerei sozusagen, von einem Winzer, einer Winzerin. Und in diesem Fall muss er auch noch aus einem Ort kommen. Also was für die Region eben stellvertretend ist. Und das ist in diesem Fall Escherndorf halt. Also übertragen, in diesem Fall muss er auch noch aus einem bestimmten Lagerhaus kommen.
Ah, okay.
Genau. Das nächste wäre dann die erste Lage. Das wäre dann eine bestimmte Lage im Lagerhaus, in einem bestimmten Lagerhaus. Und das GG wären dann die besten Fässer in der besten Lage, in den besten Lagerhäusern.
Verstehe.
Genau.
Das fände ich ja vom Prozess her spannend. Wie stellt man das denn sicher, dass das auch so gemacht wird?
Das. Du meinst, wie das kontrolliert wird, oder?
Ja, oder ob das einfach nur angegeben wird.
Ja, das wird natürlich schon erstmal einfach mal angegeben, aber die gucken natürlich auch schon nach, wo die sind. Also die vergeben das ja, ne? Also der VDP vergibt diese ersten Lagen und diese Prädikatslagen ja. Also die gucken sich dann an, wo ist das? Aha, da ist das. Und dann gucken die halt nach. Das hier ist zum Beispiel dann GG. Nehmen wir mal als Beispiel irgendwo, keine Ahnung, Escherndorfer Lump ist so ein, da gibt es ein GG. Und die sagen dann, okay, hier ist das GG zukünftig. Das ist jetzt so, das bezeichnen wir jetzt so, das habt ihr jetzt. Und dann darfst du zukünftig eben in diesen bestimmten Lagen auf dieser bestimmten, innerhalb dieser ersten Lage darfst du dann halt das als großes Gewächs verkaufen, wenn du da dann auch nochmal geringe Erträge und so, ist ganz wichtig. Alte Reben und so. Und das kann man schon sehen, ne?
Mhm, ja.
Und du musst halt ein bisschen mehr auslesen, ne? Das ist ja klar. Und das schmeckt man auch. Also wir werden schon den Unterschied zwischen diesem und dem anderen schmecken. Also ich finde, man riecht den Unterschied schon. Der ist viel erwachsener hier.
Das ist eine gute Beschreibung, ja.
Und auch richtig günstig immer noch. Muss ich sagen. Ich glaube, unter 10 Euro immer noch. Finde ich bemerkenswert. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier so ein bisschen Aprikose und so Quitte-Zeug wieder, ne?
Auf jeden Fall. Ganz viele helle Früchte.
Aber auch Mandarine oder Orange, wie auch immer, Apfelsine.
Da ist aber auch irgendwie so eine, nicht unbedingt zimtig, aber schon so eine.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, so eine Art von Süße, die irgendwie aus irgendeinem Grund mich an Weihnachten erinnert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Der ist natürlich noch sehr jung. Das ist ein 2020er, das macht man natürlich eigentlich so nicht. Also ein, zwei Jahre darf man den schon auch noch liegen lassen. Aber ist nicht mehr so schlimm wie früher. Heute werden die Weine eigentlich trinkfertig abgefüllt, die meisten, wenn es nicht gerade GGs sind, so. Ja, der hat schon was, ne?
Mhm. Ja, doch. Auf jeden Fall.
Ja, den werden wir uns mal so während der Sendung zu Gemüte führen. Ich muss ja einmal probieren, ne? Ja, der hat auch Zug, aber der hat nicht diese Bitterkeit, die du meintest beim letzten Mal.
Das stimmt.
Die hat er nicht. Und er hat
leichte Süße und sehr mild. Also sehr, sehr rund.
Sehr rund, sehr mild. Also so, was, man, als wenn ich so eine Mandarine gegessen habe gerade. Ganz doll. Die haben auch so eine, also die nicht überreifen Mandarinen. Das erinnert mich nun wieder an Weihnachten. Ja, sollen wir mal in die Sendung reinstarten?
Ja, das machen wir. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und es ist endlich soweit, wir sind am Ende des... Wir sind am Ende des Jahres angekommen und wir unterbrechen wie immer unser reguläres Programm für ein paar Specials. Das heißt, für das, bis zum Ende des Jahres gibt es keine Alben mehr zu besprechen. Stattdessen gibt es sehr unterschiedliche Themen und heute haben wir Philosophie für euch mitgebracht. Wir haben Friedrich Wilhelm Josef Schelling kennengelernt, also ich habe ihn kennengelernt und ihr werdet ihn kennenlernen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und außerdem haben wir einen Escherndorfer Silvaner, den wir aber nicht im Radio besprechen.
Genau. Den wir aber durchaus während der Sendung immer mal wieder nicht nur betrachten werden, sondern uns auch mal hin und wieder zu Gemüte führen werden. Außerdem gehet hin und stimmet ab. Ganz wichtig, ihr wisst ja, ab jetzt nerven wir euch wieder damit. Link in den Shownotes. Ansonsten, glaube ich, ist das auch wieder mal gar nicht so kompliziert. Wenn ich das richtig gemacht habe, dann sollte eigentlich, also das ist natürlich nicht unbedingt mehr gegeben. Ne? Also da bin ich mir natürlich nicht so sicher. Es ist, wenn man auf feuilletone.de geht, auf jeden Fall ganz einfach. Da steht das auch sehr prominent, ganz oben in den Links sozusagen. Hören oder dann ist da einmal wir und spenden und dann kommt Alben des Jahres und da einfach draufklicken und dann kommt ihr schon auf die Abstimmung. Ansonsten hinter feuilletone.de abstimmen über mit OE die Alben des Jahres 2021. Das geht natürlich auch, wenn man das möchte. Aber steht auch in den Shownotes und bei Twitter und bei Instagram und bei Facebook und überall sonst werden wir euch damit auch zur Genüge noch nerven und in dieser Sendung auch. Also ja, desto mehr abstimmen, desto besser ist das natürlich, ist ja klar. Desto mehr Spaß macht das am Ende ja auch.
Im Moment macht es mir noch hauptsächlich Stress. Aber
ja, ja.
Auch ich werde meine Liste begrenzen können oder erstmal machen können. Ich habe mich noch gedrückt.
Ja, es ist anstrengend.
Es ist immer wieder schwer jedes Jahr. Ja,
es ist echt anstrengend. Ja, ja, speaking of anstrengend, womit ich äußerst listenreich auf Schelling übergeleitet hätte, der ist auch manchmal anstrengend gewesen für andere und für sich selber und auch für Menschen, die sich mit seiner Philosophie oder mit seinen Philosophien, muss man sie ja schon fast sagen, beschäftigen. Denn es gibt so verschiedene Phasen in seinem Leben. Wir fangen mal am Anfang an, hat so von 1975 bis 1775 bis 1854 gelebt, war ein deutscher Philosoph, würde Karl Jaspers wieder sagen. Seine Philosophie gilt als eine der wichtigsten für die Entwicklung des deutschen Idealismus. Man darf sich das jetzt allerdings nicht so vorstellen, dass er der typische Idealist wäre, das war er tatsächlich nicht, das waren eher Johann Gottlieb Fichte. Das war sein Mentor in früheren Jahren und natürlich vor allem Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seinem ehemaligen Mitbewohner, frühen Freund und späteren Rivalen, denn weder mit Fichte noch mit Hegel hat er sich hinten raus noch verstanden. Man hat sich auseinandergelebt, wie man so schön sagt. Ja, und damit ist es natürlich auch schwer, Schellings Philosophie einzuordnen und zu interpretieren, weil die hat sich öfter mal gewandelt und sowas finde ich ja immer ganz charmant, wenn man nicht so ein Modell hat und das zieht man dann so den Rest seines Lebens oder ihres Lebens durch, sondern man fällt irgendwie so im Laufe des Lebens fällt einem auf, ach nee, guck mal, das ist jetzt irgendwie anders, da muss ich nochmal neu drüber nachdenken und das finde ich ganz spannend, also finde ich immer wesentlich sympathischer als ein System und dann ist das so, weil mit 50 denken wir ja auch nicht mehr so wie mit 20, ne? Hm. Zum Beispiel.
Klar.
Ja. Und warum wird Schelling von vielen Menschen eher so, naja, wenn überhaupt gekannt, dann so abgetan als, ach ja, den gab es ja auch noch. So, ja, ganz einfach, weil Hegel halt derjenige welche ist und der steht halt für den Idealismus. Und wenn man mit dem durch ist, und das dauert echt lange, weil Hegel hat, der hat ja wirklich so ein ganzes Gebäude gebaut, so. Das ist ja schon intellektuell schon ziemlich anspruchsvoll, was der alles so gemacht hat. So wie alle zu der Zeit natürlich. Aber wenn man damit fertig ist, dann bleibt vielleicht noch Fichte und dann ist für Schelling vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß es nicht. Also nee, das ist schon so, dass der ja hinten ein bisschen rüberfällt. So, Fichte ist noch ein bisschen prominenter und Hegel ist halt der Überphilosoph der Zeit. So, ne? Nach Kant sicherlich der Philosoph, der deutsche Philosoph, auch in den Universitäten.
Ja, wobei es mich wundert, oder vielleicht ist das sogar ein Teil des Grunds dafür, ich fand ihn durchaus leichter zu lesen,
ja,
als manch andere.
Definitiv.
Nicht unbedingt leichter zu verstehen, aber leichter zu lesen, ja, definitiv.
Definitiv. Der hat auch echt hübsch geschrieben, finde ich. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und er hat nicht dieses eine System gehabt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er nicht so kompliziert schreiben musste. Kann natürlich auch sein.
Ich finde das ja sehr sympathisch und eigentlich für einen Philosophen extrem wichtig, dass man auch seine Meinung ändern und sich weiterentwickeln kann. Das ist, werden die meisten Philosophen getan haben, aber häufig kennt man die Namen ja dann für eine große These, die sich auch nicht jetzt dann noch verändert hat. Aber bei Schelling ist eines der ersten Dinge, die man immer hört, dass er quasi mehrere Phasen durchlaufen hat. Das finde ich sehr sympathisch.
Stimmt, ja. Das hat er. Ja, er stammt auf jeden Fall aus dem Schwäbischen, aus einer Pfarrersfamilie. Und das ist dann hinten raus wichtig, glaube ich, nochmal. Ist übrigens in die Lateinschule in Nürtingen gegangen. Da kommt ein gewisser Harald Schmidt her. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja, er hat dann angefangen mit 15 zu studieren. Im Alter von 15 Jahren ist dann in das Tübinger Evangelische Stift gegangen mit einer Sondergenehmigung und studierte dort. Und das ist dann der nächste bekannte Mensch mit Hölderlin und Hegel Theologie. Die drei haben in einer WG gelebt, würde man heute sagen. Seine Ideen, seine Philosophien, die Phasen, die er so durchlebt hat, wurden dann natürlich logischerweise durch die geistige Welt der theologischen Aufklärung auf der einen Seite, natürlich durch das Tübinger Evangelische Stift natürlich und natürlich den Enthusiasmus der Französischen Revolution geprägt, die damals ja sehr immanent war. Er hat allerdings eben in seinem Studium auch Werke von Kant und Fichte verinnerlicht. Das spielt in seiner Philosophie auch eine Rolle, weil er sich mit beiden eben beschäftigt und beide dann auch, ja, zu beiden immer noch so eine eigene Meinung hat, logischerweise, und auch eine von beiden hinterher daraus auch ziemlich kritisiert. Er stand unter starkem Einfluss von Spinoza, das merkt man an allen Ecken und Kanten, finde ich. Ja. Und interessanterweise eben diese Naturphilosophie, die man sich vielleicht erstmal, wenn man das Wort hört, ein bisschen anders vorstellt als das, was er damit meinte. Denn für ihn war das vor allem Naturwissenschaften, hat dann eben auch deswegen in Leipzig das Ganze nochmal vertieft, nämlich eben Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin studiert dort von 1796 bis 1798. Und da kam ihm auch das erste Mal die Idee zu einer Philosophie der Natur. Das ist übrigens eine extrem wichtige Philosophie.
Er hat damit einiges auf den Kopf gestellt,
ja,
oder?
Der hat einiges gedreht damit. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil sonst wäre jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Welt mehr da, glaube ich.
Ja, also vor allem im Kontrast zu Kant. Also,
ja, und vor allem auch zu Fichte und Hegel.
Ja.
Noch mehr sogar. Ja, das stimmt. Ja, dann hat er Leibniz kennengelernt. Das hat dann seinen Naturbegriff nochmal erweitert. Ja, und Goethe war ein großer Fan von ihm, ne? Er berief ihn ja dann neben Fichte auch als Professor nach Jena, da war er ja auch noch ziemlich jung. Und Goethe kannte ja Spinoza, also nicht kennen als Person, sondern eben die Philosophie. Und da war natürlich Schelling nicht weit, ne? Das war für Goethe natürlich, ja, genau, was er sagt, genau. So. Dann hat er an der Universität zu Würzburg gelernt. Das passt zu diesem Wein ganz besonders gut. Das ist nämlich nicht weit weg. Er war in München, er war in Erlangen, über das es ja so viel Wissenswertes gibt, wie wir wissen. Ne? Foyer de Sach für die Älteren. Wer war nochmal der Sänger von denen?
Max Gold?
Ja.
Ah ja.
Genau, das war der Sänger. Korrekt, also gut. Dann eben war er wieder in München und das ist wichtig, weil er da nämlich unter anderem Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften war und somit enger Vertrauter von König Ludwig I. Und das ist wirklich wichtig, weil der hat da ziemlich viel revolutioniert in der Zeit auch, weil er dem König gesagt hat, dies ist toll, dies ist nicht so toll und der König hat dann auch darauf gehört. Also es war nicht so verkehrt, was da so alles passiert ist in der Zeit. Und ist dann 1841 wieder nach Berlin gegangen, starb allerdings in Bad Ragaz, wo auch das Grabmal ist. Ja, dem ersten Denker Deutschlands steht wohl auf dem Grabmal. Das Ganze ist gestiftet vom Bayernkönig Maximilian II. Das macht natürlich in dem Zusammenhang Sinn. Das war auch ein König, der ihn sehr verehrt hat. Ja, wenn wir auf die Philosophie oder uns mit der Philosophie beschäftigen, was er dann so gesagt und gemacht hat, ja, da kommt eine Menge zusammen, weil damals war es halt nicht so wie heute. Heute ist das ja alles sehr spezialisiert, ne? Also die Philosophie ist viel kleiner als damals. Damals war die Philosophie ja so viel größer, die musste ja so viel mehr abdecken. Und da gehörte die Erkenntnistheorie dazu, da gehörte die Metaphysik dazu, musste nicht, kann aber. Natur- und Kunstphilosophie gehörte dazu, Rechts- und Religionsphilosophie gehörte dazu. Also da gehörte so viel dazu. Und man unterteilt das dann in die Frühphilosophie, dann gibt es irgendwie die zweite Phase und die Spätphilosophie. Und da gibt es auch noch ganz andere Einteilungen. Das ist, ja, von Experte zu Expertin so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Aber wir fangen einfach mal an, finde ich. Was wollte er eigentlich? Oder was waren denn so seine grundlegenden Gedanken? Worüber hat er sich denn so Gedanken gemacht? Oder vielleicht fangen wir erstmal anders an. Was hat dich denn an ihm, sagen wir mal, was fandst du denn gut, was du gelesen hast sozusagen?
Was ich sehr gut fand, war sein Eindruck, der sich zumindest in der aktuellen Wissenschaft ja auch bestätigt oder zumindest an vielen Stellen auch heutzutage als geltend angenommen wird, nämlich dass der menschliche Geist ein Produkt der Natur ist oder der Evolution, also ein Teil der Natur ist und ein Produkt der Evolution ist natürlich auch seiner Zeit geschuldet, dass er da damit Zeit verbracht hat, darüber nachzudenken, aber dass eben nicht wir irgendwie darüber stehen oder jetzt so sehr metaphysisch getrennt sind von der Natur, sondern dass der menschliche Geist sozusagen die Spitze der Schöpfung vielleicht schon, aber halt Teil der Natur ist und auch durchdrungen von Natur ist. Also wirklich, wo so eine Art physikalischer Determinismus, wenn ich das richtig verstanden habe, ja durchaus auch gilt für ihn, womit ich mich auch total anfreunden kann und was ja durchaus heutzutage auch noch Stand der Dinge ist. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie keine Entscheidungen treffen könnten und alles vorbestimmt wäre oder so. Aber ich finde es sehr spannend, dass er als Sohn von einem Pastor, richtig?
Ja,
Und auch mit einem starken theologischen Hintergrund und einer frühen, langwierigen Beschäftigung mit theologischen Fragestellungen, was ja auch irgendwo zur Philosophie zu der Zeit sehr gehört hat, mit diesem Ausgangspunkt doch letztendlich genau zu der anderen Seite der Philosophie, hätte ich beinahe gesagt, kommt. Nämlich, dass wir den Gott ist nett, kann man alles mit auch mit philosophieren, aber ist nicht wichtig, denn die Natur reicht im Grunde, um uns zu erklären. Und das fand ich schon mal sehr, sehr sympathisch und ich glaube, das hat auch die Zeit überdauert. Und ich hatte ein Zitat rausgeschrieben, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe insgesamt nicht viel vom Primärtext von ihm oder von Primärtexten von ihm gelesen, aber der Satz ist mir direkt entgegengesprungen. Die Natur ist das unbewusste Wirken des Geistes und der Geist ist das sich selbstbewusst werden der Natur. Das fand ich fast das, was ich über ihn gelernt habe, zuletzt und seine Naturphilosophie ganz gut zusammen, dass diese Verknüpfung von Geist und Natur, das hat mir irgendwie, also das fand ich sehr spannend, wie sehr er sich damit auseinandergesetzt hat.
Ja, das unterscheidet ihn grundlegend auch von Fichte. Und jetzt kommen wir nämlich zum Idealismus. Wir müssen erstmal da anfangen. Wir kennen doch alle noch Descartes. Wir haben ja schon über Descartes gesprochen. Ich denke, also bin ich. Also er geht davon aus, Descartes geht davon aus, dass die Tatsache, dass ich weiß, dass ich bin, ausreicht, um mir zu bestätigen, dass ich bin und somit auch festlegen kann, was noch so ist. Also zumindest mal, dass ich bin und das, was ich sehe, auch ist. So. Und da ist Schelling nicht ganz so mit eins, weil das geht nämlich jetzt noch weiter. Er stellt jetzt erstmal die Frage nach dem Ich und dem Nicht-Ich. Also nach dem Ego, nach dem Subjekt und dem Objekt, kann man sagen. Und er sagt, es kann eigentlich nicht das eine ohne das andere geben. Das kennen wir, ne? Das haben wir schon mal gehört. Das sollten Schopenhauer und Sartre später ja auch noch sagen, dass ich, also das Subjekt, brauche auch immer ein Objekt, um sein zu können und umgekehrt natürlich genauso. Das Ich gibt dem Nicht-Ich die Existenz und das Nicht-Ich gibt dem Ich natürlich auch die Existenz. Wir haben ja schon mal alle gehört, wir müssen von den Objekten sozusagen vom als Objekt zum Subjekt gemacht werden, damit wir sind. So ungefähr. Die Hölle, das sind die anderen, das ist genau das. Wir tragen die Eigenschaften in die Phänomene. Also da ist so.
Es wird immer abstrakter. Ja, also wir können uns nur als einzelne Einheit verstehen oder als Ich verstehen, weil wir uns von anderen abtrennen sozusagen, wenn man es ganz platt sagt. Oder indem wir die Welt und uns als unterschiedliche Einheiten wahrnehmen.
Ja, und vor allem, wir können auch nur sein, weil die anderen uns machen.
Mhm. Ja.
Weil ohne die anderen wären wir gar nicht. Die Hölle, das sind die anderen, weil die bestimmen, was wir sind. Wir selber, wir haben ja keine Chance. Ne? Selbst wenn wir gestorben sind, sagen die anderen noch Dinge über uns. Die tragen andauernd Eigenschaften in uns, in das Phänomen wir. Also in das Phänomen ich, in das Phänomen Subjekt. Da kommt es übrigens her, die Hölle, das sind die anderen. So meinte Sartre das.
Oh, das ist auch so missbraucht worden.
Ja. Genau, das meint er damit. Also da könnt ihr jetzt beim nächsten Volkshochschulkurs auch mit angeben. Jetzt habt ihr das auch. Also haben wir das auch aus dem Kopf. Also, dass die anderen halt machen, was wir sind. Sozusagen. So, wir selbst sind natürlich auch ein Phänomen. Klar, haben wir ja gerade schon festgestellt. Wir sind also quasi jetzt aus unserer Sicht, wenn wir jetzt in uns sind sozusagen, wir sind die Iche. Und dann gibt es die ganzen Nicht-Iche. Also es gibt wir als Subjekt und eben die ganzen Objekte, die umherlaufen. Und das sind ja natürlich auch alles Phänomene und wir sind auch ein Phänomen und jeder trägt die Eigenschaften in die Phänomene. Und da ist es auch egal, ob nun in die Menschen oder in das Glas Wein oder in das Mikrofon vor mir, indem ich sage, das ist ein Mikrofon, habe ich schon eine Eigenschaft reingetragen in dieses Phänomen. So, und wenn man das jetzt wieder auf Descartes runterbricht, dann wird das schwierig mit dem Denken, also mit dem ich denke, also bin ich, das reicht ja nicht mehr ganz, ne?
Nee, das reicht sowieso an so vielen Stellen nicht.
Genau.
Das ist so berühmt geworden.
Weil sich ja beides offensichtlich bedingt und ohne einander nicht sein kann. So, und nun wird es natürlich kompliziert, wie das sich gehört für Philosophie. Muss ja mal sein, ne? Denn, dass irgendwas irgendwie ist, das wissen wir ja irgendwie. Ist ja klar.
Das ist schon mal gut zu wissen,
so. Ja. Aber wenn weder das Subjekt noch das Objekt ohne einander sein können, sie sich aber an sich auch nicht für sich selber sagen können, dass es sie überhaupt gibt, ja, was oder wer dann? So, das ist jetzt erstmal so Schellings Idee, also Frage gewesen. Was ist das, was wir da wahrnehmen? Ja, ein Abbild von dem, was da ist. Da sind sich die meisten mittlerweile einig, ne? Also wir sehen nicht das, was ist, sondern das, was wir daraus machen. Beziehungsweise unser Hirn, ne? Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Es gibt ein Ding an sich, es gibt eine Realität, aber die sehen wir nicht, wie sie ist, sondern wie das, was unser Hirn daraus macht halt. So. Also jeder hat ja so eine partikulare Erkenntniswelt. Und diese Erkenntniswelt kann ja nicht das Ding an sich sein. Das ist ja schon absurd. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Und wenn ich mir jetzt wieder dieses Mikrofon hier angucke, dann sehe ich das subjektiv. Das kann nicht das sein, was es ist, was ich da sehe. Weil ich es nicht objektiv wahrnehmen kann. Das funktioniert nicht. Da sind sich auch alle einig. So. Das ist ja schon alleine, wenn du ein Mikrofon oder nehmen wir mal irgendeinen anderen Gegenstand, eine Tasse in die Sonne hältst, dann sieht sie so aus. Und wenn du sie in den Schatten hältst, dann sieht sie anders aus. Und was ist jetzt richtig? Das eine oder das andere? Ja, keine Ahnung. Wer weiß das schon? So.
Ist auch irgendwie egal, das denke ich bei so vielen Sachen der Philosophie.
Wo willst du damit hin? Ja, ja. Nein. Aber was damit eben klar ist, dass unser Hirn das macht.
Ja.
Ne? Muss es ja auch. Was bleibt ihm auch anders übrig? Weil es muss ja irgendwas tun, damit wir irgendwie nicht gegen die Wände laufen. So.
Das wäre ganz gut, ja.
Ne? Und damit wir das Glas greifen können, damit wir in das Mikrofon sprechen können und so weiter und so fort. Das ist ja schon ganz wichtig alles. Und wie das nun wirklich aussieht, ist ja tatsächlich nicht wichtig. Ist ja richtig. Aber wichtig ist, dass man weiß, also was heißt, also wenn man sich damit beschäftigt, auf jeden Fall ist es wichtig, dass es eben nicht so ist, wie es ist, sondern dass es so ist, wie wir es wahrnehmen. Das ist tatsächlich ein Unterschied. So, es gibt also auf der einen Seite das Ding an sich, das ist dann so Naturwissenschaft, bla bla bla, all diese ganzen objektiven Fakten, wenn man so will, die gehören ja so ein bisschen dahin, auch wenn wir das dann immer noch nicht sehen, aber wir kommen ja so ein bisschen näher, zumindest theoretisch. So empirisch natürlich überhaupt nicht, weil also vom Empirismus hier, von der Empirie hier, von der Wahrnehmung hier sind wir natürlich Menschen und können auch nur als Menschen wahrnehmen. Also diese subjektive Wahrnehmung auf der einen und die Naturwissenschaften auf der anderen Seite, das versucht er nun irgendwie zusammenzubringen. Und er hat halt gesagt, im Grunde genommen ist es ja so, dass die Natur sich uns gar nicht erklärt. Wir sehen ja nur das, was wir sehen können. So. Und das ist halt sein Ding gewesen, wovon er erstmal ausgegangen ist, was ihn beschäftigt hat einfach. Also er ging halt zunächst einmal davon aus, dass das Ich und das Nicht-Ich, also das Subjekt und das Objekt, wenn sie schon für sich allein hoffnungslos verloren sind, irgendwas gemeinsam haben müssen, etwas, was beiden voransteht, etwas, was da ist, was beide sein lässt. So ungefähr. Wenn wir die Welt also erklären wollen, dann müssen wir erstmal an Kausalität glauben. Sonst wären wir ramdösig, anders geht's ja nicht. Also das Ding, was wir schon bei Spinoza hatten, dass etwas immer voransteht und dass so eine Art Determinismus in der Natur herrscht. Haben wir ja gerade schon gehabt. Also dass alles von allem abhängt, so mehr oder weniger. Ne? Allem steht etwas voran, sind wir bei Spinoza. Ja, und damit einher geht natürlich auch der Verlust der eigentlichen Freiheit als solche. Da bleibt nur noch die Selbstbestimmung übrig. Und was nun Schelling will, Kausalität, also die Abhängigkeit der Dinge voneinander, der Natur auf der einen Seite und der Freiheit des Denkens, des Geistes auf der anderen Seite, das will er irgendwie zusammenbringen. Das möchte er gerne. Er möchte gerne, dass die Menschen frei entscheiden können. Das ist sehr schnuffig und so ganz gelungen ist ihm das natürlich nicht. So finde ich im Nachhinein. Aber der Versuch ist ja schon alleine drollig. Ich verstehe auch, was ihm das beschäftigt und es ist ja auch blöd. Wenn man mal überlegt, dass selbst meine Entscheidungen gar nicht frei sind, sondern eigentlich auch determiniert sind insofern, als dass ich das nur mache, weil etwas vorher passiert ist und weil irgendeine chemische Sache in meinem Hirn vorher passiert ist oder keine Ahnung. Oder wenn ich mich morgens zwischen Kaffee und Tee entscheide und Tee trinke, obwohl ich sonst immer Kaffee trinke, dann hat das ja auch einen Grund. Das ist auch nicht grundlos, das ist auch kein Zufall. Das ist halt das Blöde, ne? Dass man so Sachen wie Zufall, Glück und Pech vergessen kann.
Ja. Yeah.
So. Und das ist natürlich das sehr eng. Dann. Ich verstehe schon, dass man das nicht möchte. Und das macht einen ja auch nicht wirklich. Also wenn ich so darüber nachdenke, denke ich mir auch so, ja, nee, so richtig glücklich macht einen das ja nun nicht. So. Man würde ja doch lieber so freie Entscheidungen treffen, das wäre ja doch hübscher irgendwie. So vom Gefühl her, ne? Also, ja. Und deswegen hat er sich erstmal überlegt, dass Geist und Natur, wie du gerade schon gesagt hast, für Schelling zwei Seiten einer Medaille sind. Das gehört zusammen. Also die Naturphilosophie, das, was er Naturphilosophie nannte, also die Naturwissenschaften, die Objekte, das Faktische sozusagen, und die Transzendentalphilosophie, also das Subjektive, der Intellekt. Das Gehirn könnte man auch sagen, was dann halt das draus macht, was es so draus macht halt. Was wir dann als das wahrnehmen, was wir wahrnehmen. Die partikulare Erkenntniswelt halt. Das will er irgendwie so zusammenwursteln. Also im Grunde genommen will er den Menschen Freiheit darüber geben, gut oder böse zu sein, wenn man so will. Ihm die Entscheidung darüber anheimstellen, überhaupt wieder irgendwas entscheiden zu können, frei entscheiden zu können. So. Und deswegen gibt es bei Schelling einen objektiven und einen subjektiven Raum. Also der objektive Raum ist das, was ist, das, worüber wir sagen können, dass es Kausalität gibt. Der ganze naturwissenschaftliche Kram halt, die Natur, diese ganze determinierte Geschichte, von der du gerade auch schon gesprochen hast. Und der subjektive Raum, ja, das ist der Raum, der die Eigenschaften in die Phänomene trägt. Der Raum des Denkens, der Intellekt, die Wahrnehmung, also unser Hirn halt. So. Und der subjektive und der objektive Raum zusammen sozusagen, das ist für Schelling Wirklichkeit. Also die Gesetze, die Naturgesetze auf der einen Seite und unsere Wahrnehmung auf der anderen Seite. Wenn man das zusammenbringt, dann haben wir eine Wirklichkeit. Das finde ich eine sehr schöne Erklärung.
Ja, sehr klug. Das hält dem Test der Zeit stand.
Finde ich super, was er sich da überlegt hat. Also ist der subjektive Raum der Raum, der dem objektiven Raum die Bedeutung und die Bedeutung an sich gibt. Also die Eigenschaften in die Phänomene trägt. Und dann ist natürlich auch die Kausalität im objektiven Raum am Ende Ergebnis des subjektiven Denkens, das ist ja klar. Das heißt aber nicht, dass es die Welt nur wegen uns gibt, also dass es die Welt nicht geben würde, wenn wir ihrer nicht ansichtig wären. Dass das nicht. Wenn wir nicht wären, würde es die Welt nicht geben, ist ja so Aristoteles Idee. Die Welt gibt es nur, weil wir sie sehen und so. Da sagt Schelling, so ist das nicht. So. Es gibt die Welt trotzdem, die kann natürlich nicht wahrgenommen werden von uns, weil wir sind ja nicht da. Also wir könnten sie nicht reflektieren als so Lebewesen, als dieses klein bisschen unbedeutende Lebewesen, die wir sind, aber es würde sie trotzdem geben. So. Und so langsam gehen wir jetzt auch über Spinoza raus, denn mit dessen Weltbild kommt er ja auch nicht weiter. Das ist ja das eben. Ne? Also für Spinoza gibt es ja eine Substanz, für ihn ist ja alles objektiv eigentlich. Ist ja alles in der Immanenz drin. Für ihn gibt es ja nicht dieses... über subjektive Wahrnehmung hat er sich keine Gedanken gemacht, dass es diese andere Welt gibt. Für ihn gab es diese eine Welt und das, was wir wahrnehmen, das war für ihn ja auch die Realität. Also er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, dass es das Außen und das Innen gibt. Das Außen, was ist und das Innen, was aus dem Außen das macht, was wir dann im Inneren wahrnehmen und als das sehen, was wir glauben, dass es ist. Weil unser Hirn die Sachen halt vorschwindelt. Soweit war Spinoza halt einfach noch nicht. Für ihn war das halt alles objektiv. So, das heißt also, für ihn war, wenn wir schwarz sehen, dann war das auch schwarz. Fertig. So. Da wissen wir mittlerweile, dass es so nicht ist. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass es keine Farben gibt, sondern nur Reflexionen irgendwie. Keine Ahnung.
Mengen von Licht.
Ja, Brechung von Lichtbrechung. Ja, genau. Genau. Und das, also, ne? So. Das ist ja genau der Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, was da ist und was wir glauben, was da ist. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Und das hat Spinoza natürlich nicht wissen können. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. So weit war man damals noch nicht. Und diese Idee hat jetzt nun aber eben Schelling verfolgt, eben dass das eben eine objektive und eine subjektive Welt gibt. Und er wollte halt dieser starren Welt, wo man sagt, das, was ich sehe, das ist auch so, wie es ist, das Subjektive hinzufügt und das dann zusammenklöppelt, einen Shaker gibt sozusagen und daraus dann die Wirklichkeit klöppelt. So ein bisschen ganz platt formuliert. So, das finde ich eigentlich ziemlich nachvollziehbar. Und dann hat er das natürlich wieder hübsch geschrieben, wie das die PhilosophInnen ja immer gerne machen. Also er sagt halt, dass die Natur, die Welt, wie man das auch immer nennt, ist ja völlig wurscht, fußt auf der Darstellung der sich uns darstellenden Objekte. Die Welt ist das, was dargestellt wird. So, und dazu gehört auch das Bewusste und das Unbewusste des Geistes. Das ist das Wissen und Erkennen für ihn. Und das Subjekt stellt sich als das Selbst, das Ego, das Dasein oder den Intellekt dar. Der Intellekt ist das, was darstellt, was definiert, wenn man so will. Eben die Eigenschaften in die Phänomene trägt. Also das eine stellt sich dar und das andere nimmt dieses, was dargestellt wird und macht dann was draus. Das ist aber wichtig. Das ist eigentlich der Beginn der Phänomenologie. Das ist wichtig insofern, als dass Schelling damit sagt, es gibt ein Außen. Also er sagt nicht, das ist alles nur hier oben drin im Kopf.
Das ist auch wichtig, weil das, wie wir heute wissen, hoffentlich relativ Quatsch ist.
Ja, das sehen einige andere aber ganz anders. Die würden ja, dir weiß. Auch intellektuell herleiten können, dass das so ist. So Leute wie
sollen sie machen,
Förster aber. Und so, ne?
Mhm.
Also.
Okay. Nee, ich weiß nicht. Also ein ganz radikaler Konstruktivismus, da komme ich nicht mit klar.
Nee, das hat ja nicht mal Kant gemacht.
Ja.
Ja, und so, da ist er sich mit Kant auch einig, nur dass ich finde diese Idee so hübsch, dieses Zusammenfügen und das als Wirklichkeit bezeichnen und das eben, ich finde, da hat er vollkommen recht, dass das eine sich eben darstellt und das, was sich darstellt, daraus macht das Hirn eben, also unser Ego, wie man es auch immer nennen möchte, das ist dann was, das, was sich uns dann darstellt, das, was wir als das sehen, was es zwar nicht ist, aber was wir halt sehen, was unser Hirn daraus macht. So. Und dieses beides zusammen zu wursteln und das als Wirklichkeit zu bezeichnen, finde ich klug. Und er ist eben auch davon überzeugt, dass wir auch nicht sagen können, welches von beiden, also weder das Objektive oder das Subjektive, dem jeweils anderen vorsteht, weil beides gleichwertig zu sehen ist bei ihm. Also weder die subjektive Wahrnehmung noch das objektive Sein sind wichtiger als das jeweils andere. Das hängt voneinander ab, es steht ineinander in Beziehung, wie bei Husserl. Und er sagt eben, man kann auch vom Philosophieren, sowohl vom Subjektiven als auch vom Objektiven, also vom Subjektiven, vom Intellekt, von der Transzendentalphilosophie ausgehen oder vom Objektiven, von der Naturwissenschaft, von der Naturphilosophie ausgehen. In beiden Fällen kommt man zum jeweils anderen. Und ich finde, auch da hat er nicht Unrecht.
Ja, ich finde auch, das klingt sehr,
aber
klingt sehr nachvollziehbar.
Muss man nicht teilen, aber das finde ich schon sehr hübsch so. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja den Mond. So. Ja. Es gibt aber auch die Idee des Mondes, der in unseren jeweiligen Köpfen gebaut wird. Also das Ergebnis dessen, was unser Wahrnehmungssystem liefert und unser Hirn draus macht. Also der Unterschied zwischen Welt und partikulare Erkenntniswelt. Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität und so. Also nicht die, deine.
Klar, aber um das mal ganz platt zu sagen, ich meine, ohne das Abbild des Mondes wären wir als Menschen ja gar nicht in der Lage, damit zu interagieren, mit der Idee des Mondes. Aber wenn der Mond nicht tatsächlich da wäre in einer objektiven Realität, auch nicht. Also ich meine,
genau.
Das bedingt sich gegenseitig
genau, für uns. Das hängt voneinander ab, ja.
Ja, ja, nee, da war er doch sehr viel nachvollziehbarer für mich als so manch ein anderer Philosoph.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir die wir gar nicht nachvollziehen konnten, schon hatten.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Müssen wir vielleicht mal machen.
Ich weiß nicht mehr, ob Descartes hatten.
Ach doch, ja, Descartes, ja.
Ja, da war schon ein bisschen geschwurbelt dabei für mich, für meinen Geschmack. Mhm.
Ja, dem muss man natürlich zugute halten, dass er noch vorher war, ne?
Ja, klar.
Er meinte das ja auch nicht böse. Also, der war halt, ja, in dem Moment davon überzeugt, dass das eben so ist. Nun, dieses hier ist ja schon wieder ein paar Jährchen später. Und da hat man natürlich darüber schon eher wieder gesagt, naja, komm, tätschel. So, aber das hat man über Spinoza auch ganz schnell, weil natürlich, das hält ja niemandem stand. Weil Spinoza hat natürlich Descartes kritisiert und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Das reicht nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich denke, also bin ich, wo sind wir denn hier? So. Dann hat er gesagt, ja, das ist aber alles, was ich sehe, ist so. Das ist, was ich sehe, ist die Realität. Und da hat man natürlich dann irgendwann gesagt, nee, das, was du siehst, ist nicht die Realität. Aber es gibt sie, aber das, was du siehst, ist das, was dein Hirn draus macht. Also wie die Witze dir gefällt. Und so geht es dann halt immer weiter. Die haben ja beide nichts Böses gemacht, so gesehen, sondern haben ja nur versucht, sich aus der damaligen Zeit die Welt zu erklären, ne?
Ja. Ja, klar.
Da bin ich immer ganz überrascht, was die griechischen Menschen damals schon wussten und wie weit die waren. Also Wahnsinn. Finde ich beeindruckend, was die teilweise schon von sich gegeben haben.
Auf jeden Fall. Und wie lange wir brauchten, um dann wieder zurück mit anderen Worten zu den gleichen Erkenntnissen zu kommen. Ja. Genau. Und das sind nur die Sachen, die aufgeschrieben wurden und für uns zugänglich sind. Ne? Mhm. Also ich finde immer sehr spannend, den Gedanken, auch wenn wir ihn nicht wirklich empirisch weiter verfolgen können, wie oft wir zu den gleichen Erkenntnissen vorher vielleicht schon gekommen sind, nur das heute nicht mehr nachvollziehen können, weil es nicht schriftlich festgehalten wurde oder nicht mehr auffindbar ist.
Mhm.
Durchaus möglich.
Stimmt. Die waren damals schon plitschne.
Ja.
Die ollen Griechen. Ja, also um das nochmal klar zu sagen, das eine ist eben, was sich dem Intellekt darstellt, also das außerhalb von uns, das ist das Objektive, und das andere ist eben das, was das Dargestellte darstellt. Also das, was daraus gemacht wird. Also das, was uns am Ende erscheint. So. was wir sehen, ne? Was unser Hirn daraus gemacht hat, ist halt das Subjektive. Und natürlich das Denken an sich natürlich auch. Das ist ja auch alles subjektiv, logischerweise. Auch wenn das Teil natürlich auch der Materie ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist dieses ganze Rumgedenke und so, das gehört natürlich zum Subjektiven. Das kann ja gar nicht anders sein. Wir können ja nicht objektiv denken. Das geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Matheergebnisse sind objektiv. Ja. Oder Kausalitäten halt. Alles, was so in der Natur passiert, ja, mag sein. Aber was wir so denken, uiuiui.
Nee, alles andere als, ja.
Genau. Ja, und weil das ja nicht nur uns betrifft, sondern ja eigentlich alles. Und das ist das Entscheidende jetzt. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja auch die Tiere. Zum Beispiel. Mhm. Und das betrifft für ihn die gesamte Welt und die gesamte Natur. Also so sieht sich quasi die Natur und die Welt natürlich auch selber. Sie nimmt sich selber wahr, wenn man so will. Ist aber auch selber. Sonst könnte sie sich ja nicht wahrnehmen. Da sind wir ein bisschen wieder bei Spinoza, der immer wieder durchscheint, so. Also mit uns und durch alle anderen und durch alles andere. Beides bezieht sich ja auch andauernd aufeinander, Husserl halt. Ja, also ne, das Objekt eben, das Dargestellte und das Objekt, das Darstellende, das, was es draus macht und umgekehrt halt. So, deswegen bedingt es ja auch einander. Ja, wir haben es bei Schelling also mit dem Beginn der Phänomenologie zu tun, eigentlich, durch diese Bezuggeschichte. Und das unterscheidet sich vom Idealismus, denn Fichte, bevor wir den ganz vergessen, Fichte hat gesagt, das Ich setzt und das Ich ist gesetzt. Also das Ich ist gesetzt, das ist dieses Ich denke, also bin ich Ding. Und das Ich setzt. Also das ist nicht nur gesetzt, also im Sinne von der Intellekt bezieht sich auf sich selber, weil er weiß, dass er ist und weil er sich auf sich selber beziehen kann, weil er weiß, dass er ist, weil was er nicht kennt, darauf kann er sich nicht beziehen, was es nicht gibt, darauf kann er sich auch nicht beziehen, aber er kann sich auf sich beziehen, weil es ihn gibt und weil er weiß, dass es ihn gibt. Den Intellekt, er ist also gesetzt und er setzt auch. Und da ist dann Schluss mit dem, was Schelling sagt, weil für Fichte war ganz klar, dass das Ich auch alle anderen Sachen setzt. Also da gibt es keine Sachen, die auch noch da sind, sondern das macht alles das Ich. Das ist ein wirklicher Unterschied. Also auch die Nicht-Iche werden vom Ich gesetzt. Mhm. Sind also überhaupt auch nur da deswegen. So gesehen. Okay. So, also das Ich ist sozusagen Gott, wenn man so will, also im übertragenen Sinne so ein bisschen. Das Ich schafft überhaupt erst alles. Das ist dieser Idealismus eben, den wir kennen. Dass das Ich eben setzt. So, davon war Fichte halt überzeugt. Bei ihm gibt es also nur das Subjektive und nicht das Objektive. Fichte gibt es nicht das Objektive. Das spielt keine Rolle. Das ist ja das, was wir so unter Idealismus auch verstehen eigentlich, ne?
Okay, ja, okay.
Das ist dann sehr schon strukturalistisch halt. Weil dann gibt es natürlich keine Außenwelt mehr. So gesehen. Wenn es das Objektive nicht mehr gibt, sondern nur noch das Subjektive, ja, dann wird es schwierig. Ja. Für Schelling war das halt nicht so.
Das macht ihn mir so sympathisch.
Weil für Schelling war es ganz klar, dass beides sein muss und das eine oder das andere nicht geht. Und Fichte ist ja quasi dann das Gegenteil von Spinoza. Das komplette Gegenteil. Das hat Schelling abgelehnt. Schelling hat aber auch abgelehnt, die Welt rational so zu erklären, dass es nur das, was wir sehen, auch das ist, was ist. Dann ist man auf jeden Fall verloren. Das kann nicht sein. Da war er überhaupt nicht mit einverstanden. Das geht nicht. Außerdem war er der Meinung, dass auch der Intellekt Teil der Natur und der Welt ist, natürlich.
Ja, genau. Also das ist wirklich der zentrale Punkt, den ich so an ihm mag.
Genau.
Das halte ich für sehr wichtig.
Aber wir sind ja immer noch nicht weitergekommen in unserer Frage. Der Ausgangspunkt ist ja, woher wollen wir das denn nur alles wissen? Und das ist natürlich schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen erstmal verstehen lernen, was macht denn eigentlich dieser Intellekt aus dieser Welt? Also was macht das Subjektive aus diesem Ganzen? Was bedeutet das? wenn wir jetzt im Intellekt suchen, was dieser, also was dieses Subjektive aus der Welt macht, wie können wir uns dann unserer sicher sein? Also wie funktioniert das? Und da sind wir dann wieder bei dem Ganzen, da sind wir dann beim Spinoza-Ding, dass er eben sagt, dass wir uns deswegen sicher sein können, weil es alles andere eben gibt. Und zwar wegen uns und wegen der anderen. Es gibt also ein Selbstbewusstsein. Das haben wir ja. Das ist die Selbsterkenntnis. Und das kommt auch noch dazu. Er unterscheidet zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Bewusstsein hat bei ihm alles. Und Selbstbewusstsein ist die Selbsterkenntnis. Also das heißt, dass eben diese Selbsterkenntnis, die von uns wahrgenommene partikulare Erkenntniswelt, unsere jeweils singuläre Welt klöppelt. So, auch unter anderem jedenfalls. Und dass wir wissen, dass wir sind und so.
Hm? Also heißt auch eine bewusste Erkenntnis, ja, und nicht nur eine...
Genau, quasi, eine bewusste, okay, Erkenntnis, mhm, und nicht nur... Ja. Nicht nur
so unterschwellig oder...
Ja, genau. Das ist der Unterschied zwischen...
Genau. Danach handelt. Hm?
Zwischen Hundi und wir. So.
Wer weiß.
Ja, wer weiß, genau. Weiß. Also er gesteht der Natur auf jeden Fall ein Bewusstsein zu. Alles hat ein Bewusstsein bei ihm. Aber das Selbstbewusstsein, das damals war, waren sie auch entweder nicht weiter oder wie auch immer, das gesteht er dem Menschen zu. Das heißt nichts anderes, als dass wir nicht nur uns selber bewusst sind, unserer selbstbewusst sind. Das heißt vor allem, dass wir eine Biografie haben. Eine Vergangenheit und eine Zukunft sozusagen. Also wir wissen, dass wir geboren sind, wir wissen, dass wir sterben. So. Und da sind Tiere, glaube ich, raus.
Vermutlich, ja.
Ist halt auf jeden Fall,
wenn man nicht auf diesem Level kommunizieren kann.
Ne? Ja, genau. Also nach derzeitigem Stand der Dinge, nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben Tiere keine Biografie. In dem Sinne, wie wir sie haben. Also die wissen nicht, dass sie sterben werden.
Vielleicht ging es uns so viel besser, wenn wir das nicht wüssten.
Klar, dann wären wir aber nicht in der Dingwelt, sondern immer noch in der Natur. Klar. Das ist, wir haben dieses Selbstbewusstsein gewonnen und haben leider den Tod als Beigabe obendrauf gekriegt.
Ja.
Der war im Preis mit im Begriff.
Das Grübeln, schlechter die. Ja, und auch das ganze Grübeln über die Vergangenheit.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Tiere das machen oder welche. Kann man nicht sagen, aber ich glaube, das tut uns auch nicht so gut.
Tja. Es tut uns aber gut, uns nicht über die Tiere oder was heißt über die Tiere, über die Natur zu stellen. Insofern, dass wir immer, also wenn wir jetzt mal bei Schelling bleiben, dass das eben, dass wir Teil dieses Ganzen sind. Das finde ich, ist eine sehr, sehr gute Sache, weil der Idealismus hat sich für Natur überhaupt nicht interessiert. Logisch, wenn es sie gar nicht gibt, in Anführungszeichen. Ich bin sehr platt, ja. Ich weiß, aber... Ne? Wenn das
nee, finde ich wichtig, das auch so auszudrücken, also damit alle weiterhin mitkommen.
Weil wenn das Ich die ganzen Sachen setzt, also wenn das Subjektive alles setzt und es gar nichts Objektives gibt, ja, also das ist, da bin ich eh raus. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, macht ihr mal schön, aber ohne mich. Das ist nichts für mich. Aber gut, dann klar kann man das trotzdem, man kann das schön begründen. Das ist nicht so, dass man es nicht begründen kann, ne? Auch das ist durchaus intellektuell begründbar. Nur das ist nichts für mich. Da würde ich, glaube ich, rammdösig werden. Ich brauche schon irgendwas, von der ich der Meinung bin, dass es das gibt. Und da finde ich Schelling nachvollziehbarer für mich.
Ja.
Naja, also jedenfalls sagt er, dass man sowohl das Objektive, die Selbsterkenntnis und die Erkenntniswelt und all dieses Ganze, man muss halt alles zusammenkriegen. Es reicht halt nicht eins von beiden. Wenn man ein Gesamtbild haben möchte, muss man das alles zusammenfügen. Da muss beides gedacht werden. Wenn wir also über Wissen reden, dann geht es um die Beziehung zwischen Intellekt und dem Außen. Es kann nicht nur mit dem Subjektiven stattfinden oder nur mit dem Objektiven. Es muss beides geben, eben das Dargestellte und das Darstellende. Ansonsten gibt es kein Gesamtbild, ansonsten gibt es kein, das ist für ihn Wissen, so hatten wir schon. So, aber jetzt wissen wir ja immer noch nicht, wir sind ja immer noch keinen Schritt weiter. So, interessant ist, wenn man das nur eins von beiden denkt. Nehmen wir mal an, wir würden das nur objektiv alles denken. Also wir würden das Subjektive rausnehmen. Das endet natürlich auch in der Katastrophe, wenn wir alles, das geht ja gar nicht. Haben ja auch schon Leute genug, also es gibt ja genügend Leute, die das auch schon ideenmäßig im Kopf hatten, was natürlich eine subjektive Idee war. Egal, lassen wir das. aber so dieser Nihilismus zum Beispiel ist ja so eine Art von rationalem, versucht so rational und objektiv wie möglich zu sein, so diesem, so daran zu kommen irgendwie. Das funktioniert aber auch nicht, weil der Nihilismus ist ja auch nur ein Weltbild, ist ja auch nur eine Idee wieder. Also ich würde sagen, wenn man sich überlegt, was es sonst noch für Philosophien gibt, die dem näher kommen, habe ich so gedacht, naja, vielleicht Stoizismus ein bisschen und der Absurdismus vielleicht ein bisschen, weil beide ja aus unterschiedlichen Gründen von der Möglichkeit eines Transzendenten ausgehen. Der Absurdismus sagt, ist egal, verstehen wir eh nicht. Und der Stoizismus sagt, alles ist Gott oder alles, oder Gott ist alles, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Und beide sind ja in der Lage zu sagen, dass das Subjektive oder das Objektive nicht sein kann oder beziehungsweise, dass es eben nicht alles nur rational und objektiv zu sehen ist, dass das nicht funktioniert. So, vielleicht sind das unter anderem zwei Philosophien, die da eher so geeignet sind. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Doch, ich denke schon, auf jeden Fall. Oder würde ich zumindest auch so sehen. Ja. Genau, nee, da muss es schon beides geben. Ich glaube auch heutzutage, dass wir in keiner Wissenschaft, die sich auch nur annähernd mit irgendeinem angrenzenden Thema beschäftigt, im Moment zu einem anderen Schluss kommen, als dass es beides geben muss und sich beides gegenseitig informiert und beeinflusst.
Ja, also was bei Schelling auch noch ganz wichtig ist, außer dem Selbstbewusstsein, bei Schelling hat alles ein Bild, ein Bewusstsein von sich selbst sozusagen. Also kein Selbstbewusstsein, aber ein Bewusstsein von sich selbst. Also Hunde haben ja ein Bewusstsein von sich selbst trotzdem, um mal beim Hundebeispiel zu bleiben. Das heißt ja nicht, wenn sie keine Bio haben, wahrscheinlich nichts vom Tod wissen und sowas, alles haben die ja trotzdem Bewusstsein von sich selbst irgendwo. Also die fühlen ja, wenn du die streichelst oder wenn du denen wehtust oder so. So, die haben ja auch ein Bewusstsein, weil die wissen, dass sie zu dir gehören. Zum Beispiel. Du zu ihnen und so. Also die Tiere sind ja nicht bewusstlos. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, in dem Sinne nicht, das stimmt, ja.
Das geht ja nicht. Also das ist auch ganz wichtig und das ist tatsächlich wichtig, weil das hebt die Natur auf ein anderes Level, ohne dass wir anfangen, das Ganze so zurück zur Natur wie Rousseau und so, das völlig überkandideln. Das ist natürlich auch Quatsch. Das soll natürlich auch nicht sein.
Meinst du so als Imperativ, dass wir dahin zurückkehren sollten zu dieser Art von
Bewusstsein? Nö, aber wenn du die Natur überhebst, das ist auch Mist. Da kommt auch nichts Gutes bei raus. Da kommt meistens irgendein esoterischer Blödsinn bei raus. Also davon halte ich auch nicht wirklich viel. Da haben wir schon mal eine ganze Menge Schelling abgearbeitet sozusagen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben zumindest alle wichtigen Punkte, die ich bisher gelernt habe, über ihn definitiv besprochen.
Ja, ich habe mir überlegt gerade mal. Genau. Und da das Ich und das Nicht-Ich, also das Objektive und Subjektive untereinander nicht können und sie es ohne einander nicht gäbe, muss es laut Schelling irgendwas dahinter sein. Und das sind die Fragen, denen sich die Philosophie stellen muss. Und das Zwischenfazit haben wir ja schon geschlossen, quasi. Das lautet eigentlich im Prinzip, dass Selbstbewusstsein plus Bewusstsein von allen und allem, ich bin mir meiner bewusst, weil ich mich und andere und anderes mich ebenfalls wahrnehmen und ich das auch wahrnehme. Und somit ist alles und alle, weil alle und alles sich gegenseitig reflektieren, daraus folgt, wir, die Natur, die Welt, haben ein Bewusstsein und ein Selbstbewusstsein, also sind wir wir. So. Das ist wie bei Spinoza eigentlich. Im Grunde ist es das. Also im Grunde genommen gibt es uns, weil es uns gibt erstmal. Das ist so inzwischen, ja, das ist eigentlich die beste Erklärung.
Das ist schon mal eine gute Erklärung. Ja.
Also die ich bis jetzt so gehört habe, so, weil bessere habe ich noch nicht gefunden. Alles andere ist, weil man selbst ist und man selbst ist, weil alles andere ist und so weiter und umgekehrt natürlich genauso. Da sind wir wieder bei den zwei Seiten einer Medaille. Aber eben das jeweilige Subjekt macht sich halt seine partikulare Erkenntniswelt. Das ist dann eben so. Da kann man nichts dran ändern. Trotz aller Objektivität und trotz der Tatsache, dass alles auch ohne das jeweilige einzelne Subjekt wäre, baut sich das jeweilige Subjekt die jeweilige eigene Erkenntniswelt und deswegen auch partikular. Und solange das nicht zum Weltsein an sich verabsolutiert wird, ist das ja auch alles nicht schlimm. Ne? Da würde ja sogar Jaspers sagen, soweit ist alles gut. Wenn doch, ist natürlich blöd. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Zum Weltsein brauchen wir ja noch nicht kommen. Also wenn man hier Das ist eine andere Geschichte. Dann sind wir bei der Ideologie. Da wollen wir eigentlich heute gar nicht hin. So, es gibt aber eben dann leider auch genauso viele Erkenntniswelten, wie es Wesen auf der Welt gibt. Denn auch Hunde haben natürlich eine Erkenntniswelt. Ich nehme den Hund jetzt mal einfach mal so als Beispiel halt raus jetzt. Der hat ja auch eine Erkenntniswelt. Eine völlig andere als wir. Und welche von beiden richtig ist, wissen wir ja auch überhaupt noch gar nicht.
Oder ob eine richtig ist.
Oder ob eine richtig ist. So, genau. Insofern, ja, so ist das. Es gibt genauso viele Erkenntniswelten, wie es Wesen auf der Welt gibt. Ja, und dann gibt es noch den Willen. Und der Wille ist quasi, oder auch die Energie, das ist auch wieder so eine Art von Bewusstsein, also ein Wissen von den Dingen, der sowohl die Materie klöppelt, also dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel, dass wir die Hand heben. Der Wille ist Teil der Natur, also die Energie, ne? Hat also folglich ein Bewusstsein, aber natürlich kein Selbstbewusstsein. Der Wille ist zweckmäßig, aber ohne übergeordneten Zweck an sich. Dieser unterliegt also der Kausalität, aber nicht einem inhärenten Sinn. Also man könnte das Ganze auch als Instinkte und Energie und was weiß ich was nicht. Dieser Wille wohnt allen und allem inne. Also da sind wir dann bei Schopenhauer, der das ja auch so gesehen hat. Diese Energie, wenn man das so übersetzen will. So, nun ist er natürlich irgendwann mal auch älter geworden und diese verschiedenen Phasen, er hat sich dann immer weiter so, hat das sich ja dann immer nochmal neu sich die Fragen gestellt und wenn man älter wird, desto älter man wird, desto blöder findet man Atheismus. Muss man ganz klar sagen, die meisten, nicht alle. Ist ja klar. Aber wenn du als 20-jähriger Atheist bist, das ist easy. Das ist keine Leistung. Wenn du als 80-Jähriger immer noch Atheist bist oder als 80-Jähriger Respekt, da hast du eine stabile Psyche.
Meinst du wegen der Angst vor dem Tod?
Ja, klar. Vor dem Nichts. Vor dem Tod gar nicht mal. Vor dem Nichts.
Ja, vor dem Nichts, damit man schnell noch ein bisschen abergläubisch, damit man irgendwas hat zum Festhalten.
Absolut.
Verstehe.
Absolut. Guck mal, du bist ja, wenn wir uns mal das Leben wie so einen Raum vorstellen, dann wärst du ja am Anfang durch eine Tür durchgeworfen sozusagen oder du gehst durch eine Tür durch. Und dann bist du in diesem Raum. So, und am Anfang ist alles gut. Dieser Raum, du guckst dich um und die Wand ist direkt hinter dir. Und desto weiter du nach vorne gehst und am Anfang läufst du ja ganz schnell. Du willst ja ganz schnell erwachsen werden. Du willst 18 werden. Du willst deinen Führerschein machen. Du willst dies, du willst das. Keine Ahnung. Raus, zu Hause ausziehen, bla bla. So, und irgendwann stehst du in der Mitte des Raumes und stellst fest, ach du Scheiße, da, also die Wand ist ganz schön weit weg mittlerweile da hinter mir. Und da vorne, da ist ja eine Wand. Die sehe ich ja zum ersten Mal. Da ist aber keine Tür drin. Das ist ja scheiße. Das kann man da nicht mal schnell noch ein Loch irgendwie reinhauen und eine Tür reinklöppeln. So, also das nur so mal, also das viele Menschen, ich kann das total verstehen. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu Jaspers. Wenn die Welt sich nun selbst erkennt, also wie bei Spinoza, und die Wesen ein Selbstbewusstsein oder ein Bewusstsein haben, und das Selbstbewusstsein sozusagen und das Bewusstsein alles umgreift, wenn man so will, dann ist das Selbstbewusstsein das, was bei Spinoza, glaube ich, die Substanz ist oder irgendwie so könnte man sagen, nämlich Gott. Also die Welt könnte man auch sagen, also irgendwie so. Mhm. So. Das war dann hinten raus nochmal, er wurde ja hinten raus auch ein bisschen theologischer, muss man ehrlich sagen, noch. Weil das, was ich nachvollziehen kann, er kommt ja nun auch aus der Richtung. Also ne, da kann man ja nun, ja, also das ja. Ist, ja nun, also was soll man machen, ne? Und er hat dann angefangen, sich zu überlegen, dass es sozusagen eine negative und eine positive Philosophie gibt. Das hat aber nichts mit negativ und positiv zu tun, das ist also nichts Böses und Gutes, sondern das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Und er wehrt sich aber dagegen, nur eine von beiden geltend zu machen, wie immer. Und zwar gibt es nämlich, das rein Subjektive hatten wir ja schon, das ist Hegel zum Beispiel, der das Intellektuelle als rational definierte und Fichte. Noch das rein Objektiv-Rationale, so wie Spinoza, das, also die Außenwelt als das, was so gesehen wird, also als das so ist, wie wir es sehen. So, das scheint ihm beides nicht adäquat zu sein, die Welt zu beschreiben und so. Er spricht also von der intellektuellen Transzendentalphilosophie, das ist die positive, und dann gibt es noch die negative, das ist die rationale Naturphilosophie. Nochmal, hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Die Begriffe, die hat er nur in einem Zusammenhang genutzt, wie das oft früher so war. So, und es geht so, dass die negative Philosophie, die geht vom Ende aus. Ist also ungeschichtlich. Das verwendete Mittel ist die Vernunft und die Erkenntnis ist der a priorische Empirismus. Und dann gibt es eine positive Philosophie, die ist geschichtlich, die geht vom Anfang aus. Das verwendete Mittel ist die Erfahrung. Die Erkenntnis ist a posteriorisch, also empirischer a priorismus. Der wird nicht durch die Begriffe bestimmt, sondern durch Erfahrung. Die Existenz wird hier also a posteriorisch definiert und deswegen als wahr angesehen. Also nicht wie im Rationalismus als a priori vorangestellt, sondern eben aufgrund von schon Erfahrenem gesetzt. Deswegen auch a priorischer Empirismus. Also nach der Erfahrung und nicht vorher. So, das sind so die beiden grundlegenden Dinge, die Schelling so gesehen hat. Und auch da hat er wieder gesagt, das ist beides bis zum gewissen Grad okay, aber als alleine funktioniert das halt auch wieder nicht. So, wir brauchen sowohl die eine als auch die andere Geschichte. Wir brauchen sowohl, da sind wir wieder beim Thema, die Erfahrung auf der einen Seite brauchen wir genauso wie das Theoretische auf der anderen Seite. So, für Schelling ist ja aber immer noch die Grundfrage, warum überhaupt etwas da ist und warum nicht einfach nur nichts ist. Das ist übrigens eine Frage, die sich ja Heidegger auch gestellt hat, sehr viel später. Also für Schelling muss das Sein, dem Sein voranstehen, wobei ja, wie gesagt, beide voneinander abhängig sind. Erst wird also erfahren, dann wird geworden. Das nennt er das unvordenkliche Sein. Ich kann mir vorstellen, dass der Heidegger das auch gelesen hat, weil das hört sich so schon nach ihm an. Ja. Finde ich. Und Schelling versteht hierunter das Religiöse. Allerdings kein Kanon theologischen Wissens oder dogmatischen Glaubensinhalte oder so, sondern irgendwas oder irgendwie was Konfessionelles, um Gottes Willen, das gar nicht. Stattdessen spricht er von einer philosophischen Religion und entscheidend dafür sei nicht ein ideales, durch Vernunft vermitteltes, sondern reales Verhältnis des menschlichen Wesens, in dem Fall zu Gott, also zu dieser Welt, zu diesem Selbstbewusstsein, wie auch immer. Nicht die Belehrung, sondern Tat sei die Hauptsache der Offenbarung und Voraussetzung der positiven Philosophie. So, und wie gesagt, das andere ist nicht überflüssig, ganz im Gegenteil, man braucht eben beides wiederum. So, womit wir wieder am Anfang wären. Freiheit ist bei Schelling nicht die Freiheit des Erkennens, sondern die Freiheit des Handelns. Am Ende gibt es keine Trennung von Subjekt und Objekt, so gesehen, weil sie so eine Zweiheit bilden, also die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist bei Schelling auch nicht statisch, sondern dynamisch, weil die ja in jedem Moment neu entsteht, also fortwährend. Mhm. Also mit neuen Erkenntnissen, neuen Erfahrungen, neuen partikularen Erkenntniswelten. Jede Geburt ist eine neue Wirklichkeit, jede Sekunde ist eine neue Wirklichkeit und so weiter. Und das nennt Schelling, für ihn ist das die Subjekt-Objekt-Identität. Deswegen gibt es auch keinen Zufall, weil Zufall würde nur dann Sinn ergeben, wenn man die Dinge isoliert voneinander betrachten würde, wenn man die Kausalität außer Acht lässt. Dann ja. Die gibt es ja nun aber mal, die setzen wir ja nun mal voraus und deswegen ist das auch nicht, geht halt nicht so. Bei Schelling ist halt alles von allem abhängig und miteinander verbunden und deswegen gibt es in Schellings Wirklichkeit auch keine Zufälle. So. Man könnte sagen, alles ist im ständigen Fluss, alles reproduziert sich ständig. Macht Sinn, bin ich bei ihm, weil Gegenwart ja immer neu ist.
Sehr schön, da sind wir auch wieder bei alten Griechen, ne?
Ja, Pantarei. Total. Ja. Absolut, ja, total. Die Welt schafft sich quasi fortwährend neu, wenn man so will. Das wäre was für Hannah Arendt, ne? Also,
ja.
Natalität. Also liegt der Welt ein ständiger Prozess zugrunde, in dem Realität entsteht. Die Welt ereignet sich in jedem Moment neu, hat er gesagt. Schöpfung entsteht also quasi in jedem Augenblick. In jedem Augenblick wird die Welt neu geschaffen und in diesem Schöpfungsprozess wird immer Neues, noch nie Dagewesenes geschaffen. Und jetzt würde Hannah Arendt wahrscheinlich frohlocken, wenn sie das alles hören würde. Finde ich übrigens auch sehr, sehr hübsch. Finde ich eine sehr tolle Idee. Dieses Umgreifende, das ist dann für ihn dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein, wie man das auch immer nennen will, dieses Wissen, dieses alles zusammenfügen, das ist dann für ihn sozusagen Gott. So. Weil dieser Gott, dieses Umgreifende, der ist durch uns und wegen uns und mit uns sozusagen. Also auch er ist ein immer fortwährendes Werden bei ihm. Er ist ein produzierendes Produkt Er ist das absolute, eben das Wissen, die Symbiose von Subjekt und Objekt, ein sich schaffendes und immer wieder neu geschaffenes von sich selbst. Er reflektiert und produziert sich fortwährend selbst und wird fortwährend von allem und alles reflektiert. Also auch ihn gibt es nur wegen allem anderen. Oder dieses Ding, dieses Etwas da. So. Also das Wissen kann man auch sagen. So. Ein Bild von sich selbst und von allem und alles in der Welt, der mit Hilfe der Erkenntnis die Welt umgreift. Das ist für ihn Gott. Und er ist dann für ihn das absolut Freie, was uns das Wissen von den Dingen und der Welt gibt. Und er ist auch das Einzige, was innerhalb und außerhalb von allem und alles ist, weil er alles und in allem ist. So. Er ist Selbstbewusstsein und Selbsterkennung. Er ist das Wissen, die Wirklichkeit, sagt Schelling. So. Und er gibt uns, durch uns und mit uns Freiheit. Zumindest zum Teil. Nicht in Gänze, denn die Naturgesetze bleiben ja trotzdem bestehen. Gott ist nämlich auch nur der Grund seiner Existenz. Gott ist also Wissen. Er ist das sich Darstellende und das Darstellende. Er umgreift sich quasi selbst. Er ist Reflexion und durch sich und durch alles und allem, das haben wir schon gehört. Der Intellekt kann somit die Freiheit mit Hilfe von Wissen, Selbstbewusstsein und Selbsterkennung zumindest zum Teil zurückgewinnen bei Schelling. Beispiel kognitive Dissonanz ist so eine Sache, das kann nur unser Intellekt oder Quatsch machen. Ja. Ob es am Ende noch eine unbedingte Entscheidung gibt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung. Oder auch nicht. So weit sind wir noch nicht. So ganz zu Ende gedacht scheint mir das nicht zu sein. Aber er wollte halt uns diesen Strohhalm geben, glaube ich.
Hier, irgendwie gibt es Gott doch noch. Das muss ich ja ehrlich sagen, denke ich, bei allen Philosophien, ja, die versuchen, dann Gott noch irgendwie so als alles oder Welt durchdringend darzustellen. Das ist so, ohne Gott geht es mir jetzt auch nicht richtig, aber Einfluss haben kann er jetzt auch nicht. Deswegen, oder nicht im Sinne von einer Person, die irgendwie Entscheidungen trifft. Deswegen, ja gut, soll er machen, ist in Ordnung.
Ja, was ja ganz interessant ist, dass er weder Materialist wie Marx, Engels und Co. ist, noch ist er Naturalist wie Rousseau. Das finde ich ganz spannend. Ja, also das ist so, wie du sagst, das ist, Gott produziert sich selbst aus sich und uns heraus. Also kein personalisierter Gott, sondern er ist alles in allem und nichts in allem. Er ist, weil er ist, durch sich, durch uns und durch die Welt. Fertig.
Meinetwegen. Ich weiß nicht, wofür wir den Begriff brauchen, aber
ich glaube, als er älter wurde, dass er sowas haben wollte. Und wegen dieser freien Entscheidung, glaube ich. Er musste da was einbauen, was uns diesen Hauch Freiheit zurückgibt. Und die ist natürlich, wenn du nicht irgendwas Größeres machst, dann ist die ja eigentlich weg. Also übrigens ist Gott, wird auch nie fertig. Er ist auch nie fertig. Weil der ist ja auch immer im Werden begriffen, wie alles andere auch, ne?
Ah, okay.
Ja, das ist ihm auch ganz wichtig. Der wird auch ständig neu produziert, sozusagen. Auch er ist im Fluss, wenn man, oder es, wie auch immer.
Das ist spannend. Das heißt, auch er ist Teil der Natur.
Ja,
und
genau.
Da finde ich es wieder in Ordnung.
Das ist genau so.
Wenn
ist
er
das
sozusagen als Phänomen in der Natur
so ist das.
Genauso stattfindet wie die Menschen.
Ja, das ist aber trotzdem nicht zu Ende gedacht, weil wenn das so ist, dann funktioniert das mit der Freiheit ja wieder nicht.
Ja, genau.
Aber gut, okay. Deswegen, gut, lassen wir das. Ist okay. So. Ja, man könnte sagen, nicht ganz zu Ende gedacht. Er hat ja auch noch irgendwas hinten rausgeschrieben, was er nicht fertiggestellt hat, irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das geholfen hätte, aber viel auf den Weg gebracht, schien ein cooler Typ gewesen zu sein.
Ja.
Ja, der so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ja fast schon so ein bisschen verspult war vielleicht. Weiß ich nicht.
Ehrlich gesagt, das gehört doch zu einem Philosophen Supertalent dazu, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne nicht so viele.
Ich auch nicht, aber keine das wäre, würde ich ein Buch schreiben über ein Naturtalent in der Philosophie, ich glaube, ohne Verschrobenheit käme man kaum aus.
Kann schon sein, ja. Kann schon sein.
Man braucht ja auch eine gewisse Freiheit, um neue Ideen zu haben.
Ja,
vielleicht
ja,
das ist auch
schon.
Das, was unser Bild prägt von sowohl Künstlern als auch Wissenschaftlern, die irgendwie so ganz revolutionär sind.
Stimmt, ja.
Man braucht eine gewisse Außenseiterrolle oder zumindest, ja, weiß ich nicht, diese Abtrennung vom Vorhandenen sozusagen.
Ja. Stimmt, ja. Aber die Idee ist halt hübsch, finde ich, so insgesamt.
Ja, auf jeden Fall. Und wichtig, wichtig, wichtig für alles, was danach kam.
Sehr wichtig. Also, dass die Leute angefangen haben, die Natur wieder wahrzunehmen und also auch wichtig zu sehen, ne? Das schon, auf jeden Fall. Es wurde ja zwischenzeitlich wieder so ein bisschen vergessen. Dann, es ging ja wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Da mussten ja erst wieder Leute wie Camus kommen und sagen, Leute, ihr lebt echt hier über eure Verhältnisse. Ich meine, das war in den 50er, 60er Jahren, als er das gesagt hat. Ne? Also finde ich schon krass, wie lange wir da so einfach gesagt haben, ja, komm, hör auf. Ist ja gut. Und auch genau. Erich Fromm hat das schon immer gesagt. Ja. Auch ein cooler Typ. Ja.
Auf jeden Fall.
Der ist auch unterschätzt.
Ja, ich habe auch, das stimmt. Ich habe auch öfter gelesen, wie sehr die deutsche Romantik beeinflusst war von Schelling und den Ideen. Und dass sie quasi gar nicht hätte existieren können, ohne diese Richtungswechsel.
Ja, das stimmt. Natürlich. Ja. Die haben es dann wieder übertrieben. Da sind wir wieder, ne?
Ja, das stimmt.
Die haben es dann wieder komplett übertrieben und die Natur dermaßen abgefeiert. Und also
romantisiert und verherrlicht,
ja. Ja, verherrlicht, genau. Also auf ein Podest gestellt, wo niemand mehr rankam. Also wenn so Dinge aufs Podest gestellt werden, das ist immer ganz schlecht. Also das funktioniert immer mal, also zu 99,99% aller Fälle nicht. Das, die sind dann in eine sehr, sehr extreme Richtung gelaufen dann und haben das überhöht. Und nicht nur die Natur, sondern am Ende ja auch die Nation und dieses alles, ne?
Ja, da wird es dann nicht mehr so schön.
Ja, genau. Da wird es dann wirklich nicht mehr schön. Also, da wird es dann kategorisch auch.
Aha. Ja.
Und davor hat dann wieder unser, das schließt sich der Kreis zu Schopenhauer ein bisschen, der ja von Schelling auch viel gelernt hat, ne, wie wir heute gelernt haben. Da schließt sich der Kreis zu Schopenhauer, der gesagt hat, also immer dann, wenn Moral kategorisch wird, ne, dann kauft euch Schuhe, in denen ihr schnell laufen könnt. So hat er es nicht gesagt, aber so übersetze ich das jetzt mal. Ich könnte jetzt auch nochmal raussuchen, das Zitat, aber das ist ziemlich ähnlich auf jeden Fall. Also, und das ist auch tatsächlich so, Moral darf nie kategorisch werden.
Ja.
Das ist immer eine Katastrophe. Meiner Meinung nach. So, und ja, diese Romantikbewegung ist schon, hat nett angefangen und ist dann, wie so oft in der Geschichte, haben die Leute das übertrieben halt.
Das lässt sich ja an so ziemlich jeder Bewegung irgendwann beobachten.
Leider,
das ist echt traurig.
Ja, leider,
so sind die Menschen. Ja.
Leider.
Inklusive uns wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Apropos übertreiben. Ich glaube, ich habe diesen Wein übertrieben, aber das dazu später mehr.
Also, ja.
Bin so fleißig weitergetrunken.
Ja, ich habe den zwischendurch auch immer mal so hier genippt und da genippt. Das ist ja auch das Schöne, ne? Wenn man so philosophiert und dabei Wein trinkt, ist ja auch schön.
Ja, das gehört ja zusammen wie, jetzt wollte ich schon sagen Kaffee und Zigaretten, aber dabei bin ich nicht Raucher. Aber.
Ja, das erinnert mich an einen alten Film von Heinz Erhardt. Die damals, ich glaube, Liebste von Heinz Erhardt, genau, in dem Film, rennt durch die Wohnung, die wollten los, die waren in Eile. Wo sind denn seine Zigaretten? Ach da, nee, ist ja nicht Raucher. So.
Sehr gut.
So.
Ja. Ja, genau.
Ja, womit du äußerst listenreich auf unsere Rubrik, ne?
Genau, damit kommen wir zu Verkostet. Und wir sind wieder beim Weingut Horst Sauer heute. Eines der renommiertesten Weingüter in Deutschland und natürlich auch von Franken. Dort ist es angesiedelt. Und wir haben einen Escherndorfer Silvaner dabei. Ein Ortswein.
Mhm.
Der kommt in einer hervorragenden Flasche. Und macht, dass ich mich sehr anstrengen muss, meine Silben richtig zu artikulieren.
Ja, ich möchte nochmal.
Mach mal. Das war, was ich sagen wollte. Denn obwohl Silvaner jetzt nicht mein Favoritenwein ist, trinkt er sich doch ganz gut.
Ja, meiner ja schon. Also jedenfalls, was die Weißweine angeht. Ich finde, was die Weißweine angeht, wüsste ich jetzt nicht. Für mich jedenfalls nicht. Bei Rotwein ist das nochmal was anderes. Da können wir gerne nochmal über Frühburgunder reden. Den finde ich ja besonders toll. Chianti ist toll. So Sachen. Und alte Barolo sind auch schön. So, wir haben es hier aber jetzt mit einem Silvaner zu tun, mit einem Ortswein aus Franken, aus Eschendorf. So, aus Escherndorf, genauer gesagt. Mal deutlich sprechen, damit das hier auch nicht falsch rüberkommt. Genau. Wir sind beim Weingut Horstauer, hast du schon gesagt. Und diese Flasche, ich möchte nochmal auf diese Flasche zurückkommen. Ich habe ja schon eine Lobpreisung, habe ich ja schon also quasi eine Ode an den Boxbeutel gehalten, sozusagen. Ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Also diese Flasche, nicht? Sie ist für den Kühlschrank gemacht. So. Sie fügt sich in den Kühlschrank. Es ist eine wahre Freude. Nicht? Und dieser Wein lässt sich dadurch auch viel schöner gießen. Ins Glas. Nicht? Sie ist stabiler, weil sie nicht so hoch ist. Die kippt nicht so schnell um. Die hat eine viel größere Standfläche. Also die hat einen viel tieferen Schwerpunkt. Ist ja alles viel schöner, ist das. Nicht? So. Warum nimmt man nicht immer diese Flasche? Also zumindest in Franken. Ich weiß nicht, was wir mit diesen anderen Flaschen immer wollen. Die können alle hinfallen. Also außerhalb von Franken meinetwegen, aber nicht in Franken. Weg damit. So. Der Boxbeutel muss auf jeden Fall, also der muss wieder in die Köpfe der Menschen rein. Das muss ein Qualitätsmerkmal werden. Ich finde die fantastisch, diese Flasche.
Ja, wirklich. Die fühlen sich toll an und die sehen toll aus und überhaupt.
Ja. Ja. Werden halt nur leider immer teurer in der Herstellung, weil immer weniger, tja. Hat übrigens neues Design erfahren vor ein paar Jahren. Die alte sah so ein bisschen, altbacksch aus. Dieses hier ist jetzt ein bisschen moderner. Fantastisch, also wirklich großartig. Ja, also liebe WinzerInnen aus Franken, wirklich füllt mehr in Boxbeutel ab.
Ja.
Das ist meine... Ja, das wäre schön. Ja, das war mein Loblied auf den Boxbeutel sozusagen. So viel besser als diese hohen, elendigen Schlegelflaschen. Die passt das wirklich. Die hängt da immer schief drin in meiner Tür drin, da vom Kühlschrank.
Ja, das macht keinen Spaß.
Das ist aber nicht so fassend, sowas. Also wirklich. Nee. Beim Riesling meinetwegen. Aber da gehört sie ja auch hin. Was soll ich denn beim. Also wirklich nicht. Nee. Ist doch nicht zu glauben. Und auch bei mir auf dem Regal, da konnte ich drei Flaschen nebeneinander stellen. Die sind ja so flach.
Mhm.
Auch so ist es. Dadurch. So schön dickbauchig. Ach, es ist herrlich. Weißt du, manchmal denke ich mir, wenn du dann, da könnte auch ein Whisky drin sein, ne?
Da könnte alles drin sein. Das ist hervorragend. Da könnte auch ein Zauberelixier-Trank drin sein.
Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, und ich finde hübsch dieses lila Blassblau mit rosa Elefanten?
Was?
Ja, naja, dieses Horst und dieses Sauer.
Achso, ja,
in diesem Emblem.
So ein Glitzerlila, ne? Ja, das ist schick. Oder Glitzerfliederfarben, das ist schon
schick.
Schon sehr besonders, auch mit diesem Motiv noch in der Mitte, das hat doch sehr was von den 80ern, finde ich, oder?
Ja, findest du, das ist, glaube ich, Kunst.
So geometrische Formen, die aber so ein bisschen künstlerisch gemalt
Kann
aufgemacht
sein.
Sind.
Ich weiß es nicht.
Glitzer überhaupt verbinde ich ja grundsätzlich mit den 80ern, also hervorragend.
Ich hatte ja nie Glitzer.
Nein, völlig in Ordnung. Sieht auf jeden Fall sehr seriöslich aus.
Ja. Und die Farbe des Verschlusses ist auch sehr hübsch.
Das stimmt. Das ist wirklich schön. Das ist so ein dunkellila, matt. Ja, schön.
Fast schon Bordeaux-Farben irgendwie so, ne?
Ja.
Schick. Ja, wir haben es hier natürlich mit dem VDP-Weingut zu tun. Deswegen auch Ortswein, ne? Genau. So, und jetzt gucken wir mal. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist der jetzt wieder heller als der letzte?
Der ist schon ziemlich hell. Also.
Das ist, der weiß ich nicht, ob der noch ziemlich hell. Aber auf jeden Fall hell.
Ich finde den schon sehr
hell. Ja, ja. Sehr helles Bernstein, ne?
Ja. Oh, jetzt brauchen wir ja gar nicht warten. Oh. Wir haben ihn ja eh schon getrunken. Sehr schön.
Da ist ja Honig drin.
Honig, ja. Aber viele helle Früchte.
Ja.
Und ich finde, also weniger Zitrus als letzte Woche, aber durchaus auch noch Zitrus.
Ja, schon, aber
oder so eine leichte Zitronenbitterkeit so hinten raus.
Doch noch bei dir?
So ein klein bisschen, doch.
Okay.
Nicht annähernd so viel wie der letzte. Der hat ja eine Menge Zitrone.
Also ich finde, der ist sehr, sehr dickbauchig. Also nicht dickbauchig, also viel erwachsener als der davor. Mhm. Und das ist ja auch normal und gut so, ne? Mhm. Soll ja auch so sein. Ja, da ist ein, ja. Da, schöner Zug ist da drin. Mhm. Aber der ist ja lange nicht so, so rass wie der Just.
Ja.
Nee, viel, viel erwachsener, gesetzter. Ja, der wird wieder gefährlich. Der lässt sich gut wegtrinken wieder.
Ja, durchaus.
Ja, viele, viele, viele helle Früchte. Aber diesmal sind die Früchte ein bisschen reifer, finde ich.
Ja. Ja, doch, reifer als letzte Woche auf jeden Fall.
Also. Ja, schon. Dieser Hauch Honig finde ich, den finde ich toll. Hat sich übrigens heute ganz hervorragend gegen den Grünkohl gestellt, sozusagen. Passte hervorragend. Mhm. Geht super. Was ich interessant finde, dass die beiden Weine, die wir jetzt von Horst Sauer hatten, dass die noch keine Rauchigkeit, dass ich da noch keine Rauchigkeit drin hatte. Das hatte ich ja beim ersten Gutsilvaner, den wir hatten.
Mhm, ja.
Das habe ich hier jetzt nicht. Er hat auch ja, was Mineralisches, das ist schön.
Ja, verstehe.
Schick. Ja, sehr schicker Wein. Ja, wollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Prost.
Mehr davon, Prost. Es ist echt erstaunlich, weil das, eigentlich ist mir das zu hell, zu zitronig, zu also fast schon spritzig ist das falsche Wort, aber zu, weiß ich nicht. Ja, doch spritzig. Und trotzdem kann man den so gut wegtrinken. Hm. Es ist echt, also angenehm.
Ja, hat eine schöne Fließgeschwindigkeit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Hm.
Und ich finde, er deutet auch an, was da für großartige Weine noch kommen. Ich finde, dass die logische Fortsetzung vom Just Silvaner, das ist eine ganz logische Fortführung. Mhm. Der macht total Sinn, der Wein. Ja, wirklich. Also ich bin jetzt schon auf die erste Lage gespannt. Also auf die Spätlese quasi. Mhm. Da bin ich jetzt schon, also wirklich sehr, sehr gespannt. Nun muss man natürlich dazu sagen, wir haben es hier mit dem Frankenwein zu tun, ne? Und die sind eine Ecke trockener als der Rest von Deutschland sozusagen gerne auch.
Die Trockenheit finde ich super.
Ja.
Also die gefällt mir hervorragend. Die erste Lage haben wir nächste Woche.
Ja.
Von daher, da wissen wir sehr bald, wie uns der gefallen wird. Hm. Spannend, spannend. Hm.
Und typisch Silvaner, weich, rund. Trotz der Säure. Diese Säure animiert übrigens gerade, das ist das nämlich. Die ist dermaßen speichelanregend, finde ich. Diese Säure ist aber nicht böse. Der ist gut. Der hat einen tollen Nachhall. Ist komplex. Ja. Ich weiß nicht, was habe ich dem denn letzte Woche gegeben?
Ach ja, Bewertung ist ja auch noch etwas. das weiß ich nicht. Was habe ich denn letzte Woche gegeben?
Tja. Du hast, glaube ich, 4 Punkte gegeben. Nee, warte mal, was hast du dir überhaupt gegeben?
Ja, nee, könnte gut sein.
Ja, könnte gut sein, ja.
Also, ich bin unsicher. Denn der ist nett, der von letzter Woche war auch nett. Beide wären jetzt nicht so mein Fall, den ich selber kaufen würde. Aber trotzdem haben sie sich gut trinken lassen. Von daher würde ich sagen, auch dieser bekommt von mir 4 Punkte. Andere, aber trotzdem auch 4.
Ich gebe dem hier auch 5 Punkte aus anderen Gründen. Mhm. Also stärkere 5 Punkte. Okay. Auf jeden Fall. Als dem letzte Woche. Obwohl der letzte Woche wirklich im Sommer ist, der super.
Mhm. Ja,
total.
Das glaube ich.
Das sind natürlich auch alles Weine, die man eher im Sommer hier, das ist natürlich auch jetzt ein blöder Zeitpunkt, ne? Hätte ich natürlich auch wissen müssen. Ich gebe dem wirklich gute 5 Punkte.
Dann gab es also für den Eschandorfer Silvaner Ortswein vom Weingut Horstsauer 5 Punkte von dem Martinsen und 4 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es nächstes Mal auch wieder ein Thema und ein Wein.
So ist es denn. Wir haben nächste Woche Kim vom Weserfunk zu Gast. Wir haben also eine Nummer 3.
Genau.
Nummer 2 zu Besuch. Und wir werden ein Eschandorfer Lump Silvaner S aus der ersten Lage dabei haben, zumindest wir beide.
Genau. So ist es. Also wir müssen unser jährliches Werdergeheul loswerden, sozusagen. Nein, das also, wird.
Wer auch immer nicht Fußball mag, mag nächste Woche trotzdem einschalten, weil es wird bestimmt trotzdem lustig.
Erstens das und zweitens, ja, also, ne, also Kim ist so ein netter Mensch, also
ja.
Dem hört man gerne zu und insofern lohnt sich das auf jeden Fall. Und wir sind ja auch noch da, vielleicht mögen uns die Leute ja auch ganz gerne zuhören, insofern.
Vielleicht.
Vielleicht, ja. Und um Wein geht es ja dann auch wieder ein bisschen, insofern. Schaltet trotzdem ein, wenn ihr mögt. Es wird auch nicht nur um Werder gehen, keine Sorge. Gibt es ja auch noch andere
Dafür
Themen.
Dafür werde ich Sorge tragen.
Es gibt ja auch noch andere Themen im Fußball. So.
Ja.
Bleibt uns bis dahin erstmal nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.